Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das waren einige der letzten Worte, die Jesus am Kreuz gesagt hat, bevor er starb. Das ist jetzt schon so an die 2000 Jahre her, dass Jesus diese Worte gebraucht hatte. Man könnte daher meinen, dass es schon sehr lange her ist und dass die Worte ihre Geltung verloren haben. Aber schauen wir uns doch mal heutige Nachrichten an. Eigentlich können wir doch bei jeder Nachricht sagen und fragen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schauen wir uns doch nur die ganzen Seuchen, die ganzen Kindersoldaten in Afrika an.
Die Finanzkrise in Griechenland, die mittlerweile schon ein bisschen weitergeht.
Die kriegsähnlichen Zustände im Kosovo, die noch heute andauern.
Probleme und Katastrophen im Atomkraftwerk in Fukushima.
Das Unentschieden von Härte mit 3:3.
Okay, das sind ziemlich globale Sachen. Gut, das Hertha-Beispiel vielleicht nicht. Aber man muss gar nicht so global denken. Ich glaube, wenn man so ein bisschen auch ins eigene Leben sieht, dann kann man sich mit dieser Frage, Gott, warum hast du mich verlassen, gut identifizieren. Ich habe persönlich gerade sowas erlebt. Ich habe einen guten Freund, mit dem bin ich in Frankfurt-Oder, da komme ich her, aufgewachsen. Mit dem habe ich Musik gemacht, Gitarre gespielt, mit dem habe ich Lobpreis gemacht und auch so Jugendgottesdienste organisiert. Und ja, wir haben uns ungefähr ein Jahr oder anderthalb Jahre nicht gesehen und haben uns jetzt mal wieder hier getroffen in Berlin und kamen dann zu mir und wir kamen so ins Reden und er meinte so, ja, Andi, also bei mir ist es irgendwie gerade nicht mehr so mit Gott. Ich glaube, das ist nicht mehr sowas für mich. Ich habe irgendwie viele Sachen in meinem Leben erfahren, die ich nicht so mit Gott vereinbaren kann. Und deswegen, ja, bin ich nicht mehr Christ. Ich glaube einfach nicht mehr so richtig, dass es Gott gibt. Und ich habe so gedacht, toll, Gott, warum lässt du eigentlich sowas zu? Warum passieren so eine Dinge?
Aus der Umfrage, die wir gerade eben gesehen haben, hat mir eine Antwort bezüglich dieses Themas ganz besonders gut gefallen. Vielleicht können wir die nochmal sehen.
Wenn es Gott gäbe, wie wäre er?
Ein Arschloch. Und ziemlich ungerecht und grausam und fürchterlich. Gott wäre der Teufel wahrscheinlich. Weil wir müssen uns ja nur die Welt angucken, also. Es kann keinen Gott geben, so. Und wenn es ihn gibt, dann ist er eben genau so, wie ich es gerade gesagt habe, so.
Ja. Was muss dieser Mann durchgemacht haben, um so etwas sagen zu können? Gott ist ein Arschloch, Gott ist ungerecht. Mit der Argumentation, wir müssen uns ja nur anschauen, was in der Welt so alles passiert, müssen wir doch eigentlich sagen, dass dieser Mann recht hat. Dieser gute Gott auf der einen Seite und so viel Leid auf der anderen Seite, was passiert? Wie kann man diese beiden Tatsachen miteinander verbinden? Wie geht das überhaupt?
Da stellt sich für mich die Frage, kann Gott überhaupt verlassen?
Kann Gott nicht da sein?
Und kann ein guter Gott, weil so heißt ja auch unser Update, God is good und God is God, kann ein Gott, der gut ist, kann er diese Dinge zulassen, diese schlechten?
Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht. Sie steht im Psalm 22, das ist ein Psalm Davids, die Verse 13 bis 16. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihre Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinen Leib wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir an Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub.
Todesstaub, Angst, Kraftlosigkeit. Ich finde, das beschreibt ziemlich gut so diese Situation, sich von Gott verlassen zu fühlen oder ja, Gott irgendwie eben als ein Arschloch vielleicht zu sehen. Ich merke, wenn ich so darüber nachdenke, das ist so was, das kennt eigentlich so jeder. Also ich weiß nicht, wenn ihr an Gott glaubt, dann kennt ihr das bestimmt, diese Zweifel. Oh Mann, da habe ich was erlebt, das kann ich überhaupt gar nicht mit Gott vereinbaren. Das kann ich, irgendwie weiß ich nicht so genau, was Gott sich dabei gedacht hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht glaubt ihr nicht an Gott und glaubt vielleicht genau deswegen nicht an Gott, weil ihr eben diese Sachen seht, die ihr nicht mit einem guten, gütigen Gott vereinbaren könnt.
Wie ist Gott? Ist er dieser gute Gott, den wir schon mit der Muttermilch aufgesogen haben? Ist er dieser gerechte Gott, der über alles wacht? Oder ist er aber auf der anderen Seite dieser ungerechte Gott, der so viel Leid zulässt? Wenn man das auf die Umfrage bezieht, ist Gott ein Arschloch? Wie ist Gott?
Mich würde interessieren, was du darüber denkst. Und deswegen haben wir uns gedacht, brechen wir mal so ein bisschen die Liturgie, die wir sonst immer so fahren, und kommen einfach mal direkt runter zu euch und fragen euch mal diese Frage.
Lukas.
Ja.
Was denkst du, wie ist Gott?
Gott ist großartig, denke ich. Weil ich habe vieles erfahren dürfen, viele Schritte in meinem Leben erleben dürfen, die eben so gekommen sind, wie ich es mir gewünscht habe, wie ich es im Gebet vor Gott gebracht habe, und hat funktioniert auf jeden Fall.
Okay, danke schön.
Agnes, du hast mich vorhin Pantomime machen lassen, jetzt darfst du die Frage beantworten.
Ich glaube, Gott ist ein naher Gott, also jemand, der einem entgegenkommt.
Dankeschön.
Ich stelle einfach mal die Frage dir, wenn die anderen nicht wollen. Was denkst du, wie ist Gott?
Ich denke, dass er der Schöpfer ist und dass er sehr kreativ und großartig sein muss, um das alles sich auszudenken.
Dankeschön.
Die gucken alle weg hier. Die wollen nicht. Willst du was sagen?
Also, ich denke, Gott ist auf jeden Fall gut. Aber er ist auch sehr komplex. Man kann ihn schwer durchschauen.
Dankeschön.
Eine Frage noch an dich. Was denkst du, wie ist Gott?
Unbeschreibbar.
Dankeschön.
Reicht? Okay, reicht. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, ihr könnt ruhig klatschen.
Okay, die letzte Antwort kam unerwartet, aber die trifft genau den Punkt, auf den ich jetzt hinaus will. Gott ist unbeschreibbar. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer das gesagt hatte, irgendwo da hinten.
Achso.
Dankeschön. Auf jeden Fall, das trifft den Punkt. Ich hatte mir sehr viele Gedanken gemacht, als ich mich zu diesem Thema vorbereitet habe. Habe mir selbst die Frage gestellt, wie ist Gott? Kann ich Gott überhaupt beschreiben? Wir haben im Intro sehr viele charakteristische Eigenschaften von Gott gesehen und gehört, die Gott teilweise beschreiben können. Ich bin aber zu dem Schluss gekommen, dass meine Vorstellung von Gott sehr, sehr klein ist. Dass ich dieses Wesen Gottes und seine ganzen Komplexität einfach nicht greifen kann. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von Michelangelo. Das heißt die Schöpfung. Hier sehen wir auch ganz pixelig Gott als alten Mann dargestellt, wie er hoch oben im Himmel thront, auf einer Wolke sitzt, von Engeln umgeben und dem Menschen den lebendigen Finger ausstreckt, um ihn in Leben einzuholen. Ich habe euch ein anderes Bild mitgebracht, das dieselbe Situation beschreibt, nur ein bisschen anders, mit dem Titel Das Spaghetti-Monster. Ich musste schmunzeln, als ich dieses Bild das erste Mal sah. Denn für mich war diese Vorstellung, dass Gott ein Spaghetti-Monster sein könnte, sehr abstrakt und eigentlich nicht fassbar. Ich habe mich aber noch weiter mit diesen Gedanken beschäftigt. Wie ist Gott? Und bin zu dem Schluss gekommen, dass Gott ja eigentlich gar kein Wesen sein kann, wie wir es uns vorstellen. Denn jeder Versuch von uns, sich Gott vorzustellen, beschreibt Gott nicht. Und da können wir sagen, Gott ist ein alter Mann und uns auf die Bibelstelle stützen, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild schuf. Im Grunde genommen haben wir doch aber keine wirkliche Vorstellung, wie Gott sein könnte. Er könnte doch genauso gut auch ein Spaghetti-Monster sein.
Ich habe mir einen anderen Teil aus dem Interview ausgesucht. Vielleicht können wir den noch mal kurz sehen.
Ja, sehe ich ähnlich irgendwie. Also wie er wäre, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist er auch nur eine mathematische Funktion. Kann auch sein.
Ja, wem das Spaghetti-Monster ein bisschen zu abstrakt war, für den habe ich bisschen was Abstrakteres. Ich bin technischer Informatiker, das heißt, ich denke gern in Formen und Algorithmen und Farben. Und ich habe euch auch ein Bild mitgebracht. Das sieht so aus. Ja, unschwer zu erkennen, das ist eine Linie oder ein Strich. Und ich stelle mir jetzt vor, ich definiere, das ist so eine Welt, wo Lebewesen drin leben, und definiere diese Lebewesen einfach mal als die Strichis, um es einfacher zu machen. Da leben also diese Strichis in dieser Welt. Und die Strichis, ja, bei denen ist das so, die können nur so in eine Richtung gucken und können nur vor und zurück gehen. Und wenn sie Pech haben und zurückgehen, dann treten sie vielleicht einen, der hinter ihnen steht, den sie nicht sehen können. Auf jeden Fall, ja, eine ziemlich kleine Welt, eine ziemlich beschränkte Welt. Alles, was die Strichis sehen, ist halt bloß ein Punkt, der so direkt vor ihnen liegt. Wenn wir das ein bisschen weiterspinnen, das Beispiel, stellen wir uns vor, es gibt noch eine zweite Welt. So, die zweite Dimension, Länge mal Breite, eine Fläche. Ich definiere mal die Lebewesen, die da leben, als die Flächis. Und die Flächis, die sind voll cool, weil die können 360 Grad gucken, die können sich umdrehen, die können sehen, wo die anderen sind. Und manchmal trifft so ein Flächi so ein Strichi und dann gucken die an und denken, Mensch, die sind schon ein bisschen komisch, die gucken nur so in eine Richtung, können nur so in eine Richtung und so. Ja, und wenn der Strichi das Flächi sieht, dann sieht er bloß so einen Punkt von dem, was das Flächi ist. Spinnen wir den Gedanken noch ein bisschen weiter, gehen wir noch eine Dimension höher. Ihr hättet es euch denken können, die Raumis leben da in dem Raum. Bei den Raumis ist jetzt noch krasser, die haben auch noch oben und unten. Die können also alles so total von allen Seiten sehen. Und ich stelle mir jetzt vor, jetzt kommt so ein Raumi und sieht so ein Strichi und denkt sich, boah, der ist ja schon ziemlich eingeschränkt und ich kann trotzdem alles von ihm sehen. Und der Strichi, wenn der den Raumi sieht, sieht er immer bloß einen Punkt, nur einen speziellen Punkt. Übertragen auf meine Vorstellung von Gott ist das, ich bin wie so ein Strichi. Ich gucke in der Weise, wie ich gucken kann, und Gott ist wie ein Raumi oder noch 10 Dimensionen höher und umgibt mich so komplett und sieht alles, was vor und hinter mir liegt, und sieht alles, was mich umgibt.
Wir haben euch jetzt zwei Beispiele gegeben, wie man sich Gott vorstellen könnte und wie wir versuchen, so ein bisschen uns Gott vorzustellen. Im Grunde aber bleiben wir bei dem gleichen Ergebnis, was wir auch schon vor dieser Erklärung hatten. Wir können uns kein wirkliches Bild von Gott machen. Und ich denke auch nicht, dass Gott das will, dass Gott wirklich will, dass wir uns ein Bild von ihm machen. Denn schon im Alten Testament gibt er seinem Volk gleich als erstes Gesetz, es hätte ja auch heißen können, du sollst nicht töten, als erstes Gesetz. Nein, als erstes Gesetz und als erstes Gebot gibt er sein Volk, macht euch kein Bild von mir. Denn jeder Versuch von euch, mich in irgendeiner Art und Weise greifbar zu machen, reduziert meine Göttlichkeit, reduziert mich auf ein Minimum, was ich nicht bin. Gott muss schon ein sehr selbstbewusster Gott sein, um solche Gebote geben zu können und sagen zu können, ja, glaubt an mich, aber glaubt so, wie ich bin. Denn ich heiße auch, ich bin. Ich bin alles.
Jetzt stellt sich wieder die Frage, wir sind jetzt ein bisschen abgeschwiffen, wie wird's denn gut? Abgeschweift, ja, Entschuldigung. Wie wird's gut? Was passiert, wenn diese schlimme Situation eintritt und ich echt irgendwie am Boden liege? Wie wird es eigentlich gut?
Schauen wir uns hierzu wieder den Psalm 22 an. Ich hatte schon gesagt, es war ein Psalm Davids. Und kurioserweise beginnt dieser Psalm auch mit den Worten: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es gibt eine Parallelstelle dazu. Und zwar steht es in Matthäus. Jesus sagt sie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus sagt diese Stelle in seiner größten Gottverlassenheit, da am Kreuz, wo er hing, um zu sterben. Was sagt uns das? Ist das das Ende? Ist dieser Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Frage, ist das wirklich das Ende? Nein, denn wenn wir uns den Psalm weiter angucken, dann sehen wir, dass David, der in einer echt miserablen Situation steckte, trotzdem Gott anfleht, ihm zu helfen. Und Gott hat sich gezeigt und hat sich an David verherrlicht. Genauso übertragen auf den Tod Jesu waren die letzten Worte von ihm, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nicht das Ende, sondern es war der Anfang von Gottes Wirken in dieser Welt, um diese Welt zu einer besseren zu machen, zu einer guten Welt zu machen.
Wenn ich das so höre, geht es mir persönlich so, Ich finde, das ist so eine große Geschichte, ja. Jesus hängt am Kreuz, seine Freunde sind am Boden zerstört, sind genau in dieser Situation. Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, kaum einer von denen hat irgendwie eine Hoffnung gehabt oder hat gesehen, dass daraus nochmal was richtig Großes und Gutes werden könnte. Und wenn ich das so sehe, dann fühle ich mich genauso. Ich denke, wie kann denn in so einer Situation ganz persönlich bei mir im Leben was Gutes draus werden? Wie kann dieser Umbruch geschehen, dass aus der schlimmen Situation, in der ich stecke, einfach was Gutes wird?
Ein Mann hat Urlaub. Er fährt mit seinem kleinen Sohn in die Berge zum Campen. Dort lassen sie an einem großen Bergsee klares Wasser still auf der Oberfläche. Dort lassen sie Steine übers Wasser plätschern. Sie haben sichtlich Spaß dabei. Da dreht sich der Junge um zum Vater, schaut ihn an und fragt:
Papa, lass doch mal so einen Stein über den Berg da werfen.
Der Vater überlegt einen kurzen Moment, dreht sich zu dem Jungen und sagt: Ich weiß doch gar nicht, ob auf der anderen Seite vom Berg jemand steht. Ich könnte ihn doch treffen. Nein, ich will den Stein nicht werfen. Schauen wir uns in dieser kleinen Geschichte den Jungen an. Für den Jungen ist der Vater sein großes Vorbild. Dieser Vater kann einfach alles tun. Er hat die Möglichkeit, alles zu tun. Zumindest für den Jungen. Und da spielen auch keine physikalischen Gesetze eine Rolle. Nein, für den Jungen ist es möglich, dass der Vater einen Stein über einen Berg werfen kann, sogar über drei Berge werfen kann, denn er vertraut darauf. Er weiß es nicht besser, natürlich, aber er vertraut darauf. Der Vater in dieser Geschichte ist sich dieses Vertrauens wohl bewusst und wählt deshalb seine Worte mit Bedacht. Was würde passieren, wenn wir ein derartiges Vertrauen in Gott hätten, wie dieser kleine Junge in seinen Vater? Denn prinzipiell wissen wir doch, dass Gott allmächtig ist, dass er alles machen kann, dass er jede Situation unter seiner Hand hat. Wir wissen es doch, es steht in der Bibel. Wieso tun wir es denn nicht?
Als wir diese Predigt vorbereitet haben, haben wir überlegt, eigentlich kann man ganz viel erzählen, man kann viel theoretische Abhandlungen machen. Am besten sind immer noch die Sachen oder am besten sind immer noch die Geschichten, die man selber erlebt hat. Und ich habe überlegt, was könnte ich so erzählen, was mir passiert ist, wo ich echt stark am Boden lag. Und da Peter vorher diese Geschichte mit dem am See sein erzählt hat, ist mir dann was eingefallen. Obwohl mir erst nichts eingefallen ist, weil ich glaube, ich habe voll das gesegnete Leben, ich habe voll ein gutes Elternhaus, liebe Geschwister, ich bin gut groß geworden, ich habe ein Abi, ich studiere, ich habe ein Dach über dem Kopf. Das sind alles Sachen, die nicht irgendwie selbstverständlich sind, wofür ich sehr dankbar bin. Aber mir ist halt doch was eingefallen. Jetzt nochmal für dich, Peter, die Dame, die vorhin die letzte Antwort gegeben hat, war Esther. Esther ist meine Freundin und ja, alle, die von euch irgendwie eine Freundin oder eine Beziehung oder einen Mann oder eine Frau haben, wissen, dass es nicht immer gut läuft und glatt läuft und alles immer happy ist. Und es gab halt irgendwie eine Situation, wo wir aneinander geraten sind, wo ich irgendwie nicht richtig wusste, was ich will oder was jetzt als nächstes dran ist. Und dann war Esther einen Monat in Frankreich und ich war auf irgendeiner Sommerrüste und saß dann an einem See. Und wir haben telefoniert und das Telefonat war irgendwie, jetzt nicht so produktiv. Und hinterher, als wir aufgelegt haben, habe ich gedacht, boah Gott, warum muss das sein? Warum kann es nicht einfach funktionieren? Warum kann es nicht einfach gut sein? Warum kann ich einfach alles gut sein jetzt auf einen Schlag und das alles irgendwie weg? Und dann ist mir so klar geworden, boah, ich stecke irgendwie in einer Situation, wo ich an meine persönliche Grenze komme, wo ich irgendwie selber mit meiner eigenen Kraft nicht mehr weiterkommen und wo ich gemerkt habe, boah, jetzt ist irgendwie mal langsam der Punkt erreicht, wo ich Gott das Ding abgeben sollte und ihm vertrauen sollte, dass er was Gutes daraus macht. Ja, wir sind noch zusammen, also Gott hat es auch gut gemacht. Und das Vertrauen, wollte ich damit nur sagen, hat sich echt gelohnt, was ich an dieser Stelle ihm gegenüber gezeigt oder dargebracht hatte. Einfach, weil ich in der Situation gemerkt habe, dass ich selber mit meiner Kraft nicht mehr weiterkomme.
Auf Gott vertrauen. Nichts leichter als das. Klingt einfach, ist es aber nicht. Auf Gott vertrauen heißt, ein Stück weit seine eigenen Ziele, seine eigenen Träume außer Acht zu lassen und diese einfach Gott anzuvertrauen. Wir haben kein klares Bild von Gott, das wissen wir. Es kommt aber auch nicht darauf an, wie wir uns Gott vorstellen, ob nun als alten Mann hoch oben in den Wolken oder als Spaghetti-Monster. Es kommt nicht auf das Äußerliche drauf an, wie Gott denn nun aussieht. Ob er eine gerade oder eine krumme Nase hat, lange Haare, weiße Haare. Es kommt auf diese Dinge nicht an. Es kommt darauf an, ob du Gott vertraust, dass er dir hilft und er es machen kann. Ihm ist es möglich. Und meine Hoffnung ist,
und meine auch,
dass Gott aus jeder Situation, möge sie noch so schrecklich sein, immer wieder die größten und die herrlichsten Wunder zaubern kann. Amen. Amen.